Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geld und Alltag. Mein Name ist Martin und wie immer ist Nina bei mir, die für euch die Fragen stellt, die wirklich wichtig sind. Hallo Nina.
Hallo Martin. Und heute haben wir wieder einiges auf dem Zettel, oder?
Genau. Wir starten mit den aktuellen Zahlen zur Inflation, schauen uns dann drei große Ratgebersammlungen der Verbraucherzentrale an und zum Schluss geht es um Festgeld und Steuern. Also, ordentlich Alltagsstoff.
Fangen wir mit der Inflation an. Das betrifft ja wirklich jeden.
Das Statistische Bundesamt hat vorläufige Zahlen für Juli veröffentlicht. Die Inflationsrate liegt demnach bei plus 2,8% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Und im Vergleich zum Juni sind die Preise um 0,8% gestiegen.
0,8% innerhalb eines Monats klingt erstmal nach viel.
Das ist tatsächlich ein spürbarer Sprung von Monat zu Monat. Man muss aber dazu sagen, solche Monatswerte schwanken stärker, zum Beispiel wegen Sommerpreisen bei Reisen oder saisonalen Lebensmitteln. Die Jahresrate von 2,8% ist da aussagekräftiger für den langfristigen Trend.
Und was heißt das jetzt fürs Portemonnaie? Merkt man das im Supermarkt oder eher bei größeren Ausgaben?
Beides eigentlich. Bei 2,8% Teuerung reicht ein Gehalt, das gleich bleibt, effektiv nicht mehr so weit wie im Vorjahr. Das betrifft Lebensmittel, aber auch Mieten, Versicherungsbeiträge oder Handwerkerrechnungen. Wer sein Gehalt nicht angepasst bekommt, hat also real weniger in der Tasche.
Das heißt, beim nächsten Gehaltsgespräch lohnt es sich, diese Zahl im Kopf zu haben.
Kann man so sagen, ja. Es ist zumindest ein sachlicher Anhaltspunkt, wenn man über einen Ausgleich der Kaufkraft spricht.
Okay, gut zu wissen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Die Verbraucherzentrale hat ja gleich mehrere große Ratgebersammlungen veröffentlicht.
Richtig. Und die erste dreht sich um Bau- und Immobilienfinanzierung. Da geht es um Themen wie die vorzeitige Ablösung eines Kredits, die sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung, aber auch um Bausparverträge und deren Kündigung.
Vorfälligkeitsentschädigung. Das klingt kompliziert. Was bedeutet das eigentlich?
Wenn man einen Immobilienkredit vorzeitig zurückzahlen möchte, verlangt die Bank oft eine Ausgleichszahlung, weil ihr durch die frühere Rückzahlung Zinseinnahmen fehlen. Genau das ist die Vorfälligkeitsentschädigung. Die Verbraucherzentrale erklärt, wann diese überhaupt zulässig ist und wie sie berechnet wird.
Also wichtig für alle, die zum Beispiel ihr Haus verkaufen wollen und den alten Kredit ablösen müssen.
Genau. Oder wer umschulden will, weil woanders bessere Zinsen locken. Die Sammlung geht aber noch weiter. Es geht auch um Grundschulden, Ehegattenbürgschaften und Alternativen wie Immobilienteilverkauf oder Umkehrhypothek.
Teilverkauf und Umkehrhypothek. Das sind ja eher Themen für ältere Eigentümer, oder?
Meistens ja. Das sind Modelle, bei denen man einen Teil der eigenen Immobilie verkauft oder gegen eine Rente eintauscht, um im Alter zusätzliches Geld zu haben, ohne komplett ausziehen zu müssen. Die Verbraucherzentrale weist aber ausdrücklich darauf hin, dass solche Modelle gut geprüft werden sollten, weil sie langfristig binden.
Also nichts, was man mal schnell am Wochenende entscheidet.
Definitiv nicht. Und genau deshalb gibt es dort auch Musterbriefe und ein Finanzglossar, damit man sich erstmal informieren kann, bevor man mit einer Bank oder einem Anbieter spricht.
Gut. Kommen wir zum zweiten Ratgeberpaket. Das war zu Krediten, Schulden und Insolvenz, richtig?
Genau. Da geht es um sehr praktische Alltagsthemen. Zum Beispiel das Pfändungsschutzkonto, kurz P-Konto. Außerdem um Inkassoforderungen und das Mahnverfahren.
Das P-Konto, das schützt doch einen bestimmten Betrag auf dem Konto vor dem Zugriff von Gläubigern, oder?
Genau. Ein Grundfreibetrag bleibt geschützt, damit man trotz Schulden weiterhin Miete zahlen und einkaufen kann. Die Verbraucherzentrale erklärt außerdem, wie man mit Inkassoforderungen umgeht, gerade wenn die berechtigt erscheinen, aber die Gebühren zu hoch wirken.
Da gab es doch auch ein Gerichtsverfahren erwähnt, mit dieser Firma EOS.
Ja, der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte gegen EOS Investment geklagt, wegen überhöhter Inkassogebühren.
Der Bundesgerichtshof hat allerdings zugunsten des Unternehmens entschieden. Das zeigt, dass solche Gebührenfragen rechtlich nicht immer eindeutig zugunsten der Verbraucher ausfallen.
Also, lieber genau hinschauen, was einem da in Rechnung gestellt wird.
Auf jeden Fall. Und die Sammlung geht noch weiter. Es gibt auch Infos zu BAföG, zum Kinderzuschlag und zum Umgang mit Energiearmut, also wenn Strom- oder Gasrechnungen zur echten Belastung werden.
Das passt ja auch gut zur Inflation, über die wir vorhin gesprochen haben.
Absolut. Die Themen hängen zusammen. Und ergänzend wird auch vor sogenannten Buy Now, Pay Later Angeboten gewarnt, also diesen Kauf jetzt, Zahl später Optionen beim Online-Shopping.
Ah, diese Rechnungskauf-Buttons an der Kasse im Internet.
Genau die. Die Verbraucherzentrale warnt, dass sich dadurch leicht mehrere kleine Schulden ansammeln können, ohne dass man den Überblick behält.
Klingt nach einem Thema, über das man öfter mal sprechen sollte. Aber weiter zum dritten Ratgeberpaket. Da ging es um Dividenden bis Betrugsfallen.
Ja, das ist quasi das bunteste Paket. Es reicht von Grundlagenwissen zu Aktien, Dividenden und ETFs bis zu Warnungen vor riskanten Anlageformen wie Schneeballsystemen oder bestimmten Börsenbriefen.
ETF hört man ja ständig. Aber was sind eigentlich LTIFs? Das kam da auch vor?
LTIFs sind eine bestimmte Fondsform für langfristige, oft weniger liquide Anlagen, etwa in Infrastruktur oder Unternehmensbeteiligungen. Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass diese Produkte komplexer sind und man sich vorher genau informieren sollte, was Risiko und Verfügbarkeit des Geldes angeht.
Also nichts für den schnellen Einstieg ohne Beratung.
Genau. Und wie immer gilt, individuelle Situationen sind unterschiedlich. Deshalb kann man das nicht pauschal empfehlen oder abraten. Interessant ist aber auch der Alltagsteil dieser Sammlung. Es geht um Girokonten, Bankgebühren und den Kontowechsel.
Das betrifft ja wirklich fast jeden.
Ja, und es gibt sogar aktuelle BGH-Urteile zu Kontogebühren, die zeigen, dass Banken nicht einfach beliebig Gebühren erhöhen dürfen, ohne die Zustimmung der Kunden einzuholen.
Gut zu wissen, falls man mal eine überraschende Gebührenerhöhung auf dem Kontoauszug findet.
Genau. Und ergänzend gibt es noch Sicherheitstipps gegen Betrug im Urlaub und bei Kontoabbuchungen. Also klassische Alltagsvorsicht.
Okay, das war jetzt viel Verbraucherzentrale, aber wirklich praxisnah. Kommen wir zum Festgeldthema, das interessiert bestimmt viele Sparer.
Ja, zwei Meldungen von Finanztipp beschäftigen sich damit. Die erste dreht sich um die Besteuerung von Festgeldzinsen. Grundsätzlich fallen 25% Abgeltungssteuer an, plus Solidaritätszuschlag und, je nach Bundesland, Kirchensteuer.
Das klingt erstmal nach ordentlich Abzug.
Ist es auch. Aber es gibt den Sparerpauschbetrag. 1.000 Euro pro Person, 2.000 Euro für Paare. Bis zu dieser Grenze bleiben Kapitalerträge steuerfrei, wenn man rechtzeitig einen Freistellungsauftrag bei der Bank einreicht.
Und wenn ich das vergesse, den Freistellungsauftrag einzureichen?
Dann zieht die Bank die Steuer zunächst ab. Man kann sich das zu viel gezahlte Geld aber über die Steuererklärung zurückholen. Bei ausländischen Banken ist es allerdings anders. Da meldet das Institut die Zinsen meist nicht automatisch ans deutsche Finanzamt.
Das heißt, man muss selbst aktiv werden?
Genau. Man trägt die Zinsen dann selbst in der Anlage KAP der Steuererklärung ein. Und in manchen Ländern wie Österreich, Spanien oder Polen wird zusätzlich eine Quellensteuer erhoben, die sich aber häufig über bestimmte Formulare zurückholen oder von vornherein vermeiden lässt.
Also, bei ausländischem Festgeld lieber etwas genauer hinschauen.
Auf jeden Fall, weil die deutsche Steuerpflicht davon ja unberührt bleibt. Das Finanzamt will die Erträge trotzdem wissen.
Und dann gab es noch das konkrete Beispiel mit der Credit Plus Bank.
Ja, die bietet Festgeld mit Laufzeiten von 3 bis 84 Monaten an, mit Zinsen zwischen 2,2 und 2,7%. Finanztipp empfiehlt aber, wegen der eingeschränkten Verfügbarkeit während der Laufzeit höchstens 36 Monate zu wählen.
Was heißt eingeschränkte Verfügbarkeit konkret?
Das Geld ist während der Laufzeit fest gebunden. Man kommt also nicht einfach vorzeitig ran. Und es gibt noch eine Besonderheit.
Wenn man das Konto nicht spätestens 3 Werktage vor Ende der Laufzeit kündigt, verlängert es sich automatisch zum dann aktuellen Zinssatz.
Das könnte ja ungünstig sein, wenn der Zins zu diesem Zeitpunkt niedriger ist.
Genau das ist der Punkt, den man im Kalender vormerken sollte. Außerdem gibt es keinen Online-Zugang zum Konto. Kontostandsabfragen laufen nur telefonisch über eine Hotline.
Das ist schon eher altmodisch für ein Festgeldkonto.
Stimmt, aber sicherheitstechnisch ist das Geld natürlich trotzdem über die gesetzliche Einlagensicherung und den Einlagensicherungsfonds deutscher Banken geschützt.
Gut, also wieder ein Fall von genau lesen, bevor man unterschreibt.
Das ist eigentlich die Zusammenfassung der ganzen heutigen Folge, oder?
Stimmt. Von der Inflation über die Verbraucherzentrale Ratgeber bis zum Festgeld. Überall lohnt sich der zweite Blick.
Fassen wir kurz zusammen. Die Inflationsrate liegt im Juli voraussichtlich bei 2,8%. Das schmälert die Kaufkraft weiter. Die Verbraucherzentrale hat umfassende Ratgeber zu Immobilienfinanzierung, Schulden und Geldanlage veröffentlicht, die bei konkreten Fragen wirklich weiterhelfen können. Und bei Festgeld lohnt sich ein Blick auf Steuern, Freistellungsauftrag und die genauen Vertragsbedingungen, gerade bei automatischen Verlängerungen.
Danke, Martin. Das war wieder eine Menge hilfreicher Alltagsinfos. Bis zur nächsten Folge von Geld und Alltag.